Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Lisa Heinz, Digital Marketing Consultant bei PPI Cross, dem Collaboration Lab der PPI AG. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hi Savas, ich freue mich.
Lisa, ich kenne dich, aber magst du dich vielleicht bitte den Zuhörern kurz vorstellen? Das heißt, wer bist du und was machst du bei PPI Cross?
Ja, sehr gerne. Also erstmal schön, dass ich heute Gast sein darf bei dir. Übrigens meine Premiere, mein erster Podcast.
Sehr cool.
Mein Name ist Lisa Heinz und ich bin Digital Marketing Consultant bei PPI Cross, wie du ja anfangs schon erwähnt hast, und berate dort unsere Kunden in unterschiedlichsten Projekten, von der Strategie bis hin zur Implementierung entsprechender Softwarelösungen für den Bereich Digital Marketing. Ich bin zertifizierte Online-Marketing-Managerin und konnte meine mehrjährige Erfahrung im operativen und strategischen Marketing in verschiedenen Branchen stetig weiter ausbauen. Ja, und meine Kernkompetenzen liegen im Bereich datengetriebene Softwarelösung, Marketing Automation und Digital Strategy.
Cool. Übrigens, ich habe mich auch auf die heutige Folge mit dir sehr gefreut, weil inhaltlich, komme ich gleich dazu, sind sehr viele Themen dabei, für die ich mich persönlich auch sehr interessiere. Also das beschäftigt mich ja auch im Vertrieb sehr stark. Welche das sind, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge erfahren. Insofern freue ich mich drauf, dass du dir auch die Zeit genommen hast, Lisa. Und wir sprechen heute ganz konkret über das Thema Digital Marketing Reifegrad. Das heißt, welche Chancen ergeben sich mit dem Digital Marketing für Banken daraus? Das ist für viele nicht ganz klar, warum Digital Marketing wichtig ist. Und das wollen wir beide so ein bisschen näher beleuchten. Und insofern freue ich mich da, wie gesagt, auf das Interview mit dir. Wenn wir schon mal dabei sind, ich meine, von den Startups, gerade im Banking-Bereich, wissen wir ja, dass es vielen Startups auch gelungen ist, dass sie sich im Kampf, ich sag mal, gegen den langjährigen Global Player einer Bank durchzusetzen. Das haben die hingekriegt. Zum Teil lag das ja auch daran, dass sie auf der grünen Wiese ihre Systeme entwickeln konnten. Das heißt, sie waren wie Schnellboote unterwegs und nicht wie große Tanker. Ja. Das hat nun mal den Vorteil, wenn man komplett neu entwickelt. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum die Startups da vielleicht ein bisschen besser dastehen. Nicht alle, aber viele. Jetzt mal deine Sicht auf das Thema. Ich meine, jetzt hast du die Marketingbrille auf, so ein Stück weit. Mhm. Deswegen die Frage an dich, was glaubst du, woran liegt das, dass die Startups es schaffen, gegenüber den großen Banken sich durchzusetzen und dabei nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern sich wirklich mittlerweile auch als Vorreiter zu etablieren? Was ist das Geheimnis? Was ist deine Sicht darauf?
Also ich denke, dass zum einen die Startups natürlich von ihrem Reifegrad recht weit oben schon direkt einsteigen, weil der in der Strategie schon sehr gut beleuchtet wird und auch in Angriff genommen wird. Und insgesamt würde ich schon behaupten, dass die immer stärkere Nutzung von mobilen Endgeräten den Finanzsektor grundlegend verändert hat. Also wirklich auch schon in den letzten Jahren erlebte ja auch die Nutzung von Finanz-Apps ein rasantes Wachstum. Und ja, dieser Trend setzt natürlich viele der eher traditionell aufgestellten Banken unter Druck. Startups wie dann zum Beispiel N26 stellen dann natürlich vor allem die Finanzbranche auf den Kopf.
Richtig.
Und ich habe vor kurzem eine Studie gelesen von Ernst & Young. Und laut dieser Studie wickeln circa 2/3 der Deutschen Tätigkeiten wie Geld überweisen, Versicherungen organisieren oder Kredite beantragen ausschließlich online oder über Apps ab. Und das zeigt natürlich, wie viel Potenzial diese digitale Zielgruppe mit sich bringt. Und wenn man das als Bank erkannt hat und seine digitale Strategie darauf ausrichtet, kann man sich natürlich nachhaltig positionieren. Und ich würde da auch behaupten, dass es nicht nur Startups sind, die natürlich da die Finanzbranche auf den Kopf stellen, sondern dass auch natürlich andere Banken, die es auch schon, die schon länger Bestand haben, dass die natürlich auch, wenn die das für sich erkannt haben, da Vorreiterpositionen eingenommen haben, wie zum Beispiel so eine ING DiBa, weil diese unterhält ihre Zielgruppe sehr, sehr erfolgreich auf Social Media und schafft es gleichzeitig immer wieder, ihre Messages zu den Produkten und Dienstleistungen einfließen zu lassen, ohne, und jetzt kommt der Clou, dass der Kunde sich durch monotone Werbung gelangweilt fühlt. Mhm. Denn die Kunden erwarten heutzutage mehr. Digitale Erlebnisse, ein Schmunzeln im Alltag, wenn man durch den Feed scrollt, offensichtliche Mehrwerte wie Zeitersparnis und insgesamt einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das bedeutet 24/7 Support, Resonanz, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und so weiter. Und ohne natürlich eine entsprechende Strategie und ein technisches Setup, was dahinter steht, kann das eigentlich kein Unternehmen schaffen.
Ja.
Und das haben wirklich so diese Vorreiter, egal, ob es jetzt ein Startup ist wie N26 oder ob es die ING DiBa ist, haben das für sich erkannt und haben das natürlich alles in ihrer Strategie implementiert. Ja, und viele Startups setzen natürlich auch auf Digital Natives als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und können so natürlich auch direkt an der Zielgruppe sein, was natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor ist. Und ja, wenn wir für Banken digitale Marketingstrategien erarbeiten, dann gibt es einen essentiellen Fokus. Was denkst du denn, Savas, welcher das ist?
Oh, das ist ganz gemein, die Frage. Aber ich vermute mal, das wird so ähnlich sein wie bei uns im Vertrieb, dass der Kunde, also dass wir alles, was wir machen, für den Kunden machen. Also dass der Kunde da im Fokus stehen muss, oder?
Ja, ich würde sagen, mit deiner Vermutung liegst du schon sehr, sehr richtig.
Okay, bin ich zufrieden.
Ich glaube, vor vielen Jahren hat man echt den Fokus sehr aufs Produkt gelegt. Kundenzentrierung gewinnt immer mehr an Bedeutung und sollte wirklich Kern jeder erfolgreichen Digital-Marketing-Strategie sein. Denn was bringen denn die besten Produkte, wenn diese gar nicht den Nerv des Marktes oder den Bedarf der Zielgruppe treffen?
Ja, das stimmt.
Ne, also nur wer seine Zielgruppe kennt, sowie auch seine Mitbewerber, kann ein passendes Produktportfolio erfolgreich vermarkten. Und ja, daraus ergibt sich auch das Thema Customer Journey Management. Anspruchsvolle und digital affine Kunden erwarten selbstverständlich, wie eben schon angeschnitten, Erlebnisse und schnelle und einfache Prozesse und eine hohe Servicequalität in der digitalen Journey. Denn bei zu vielen User Pains ist es, glaube ich, heutzutage so einfach wie nie, dank niedriger Hürden die Bank zu wechseln.
Vielleicht nochmal kurze Zwischenfrage. Du sagtest Customer Journey. Vielleicht für die, die jetzt da jetzt noch nicht so richtig fit sind, magst du mal ganz kurz sagen, was die Customer Journey ist oder wie man sich das so vorstellen muss?
Kann ich gerne machen. Also übersetzt bedeutet das ja sozusagen einfach die Kundenreise. Also der Weg, den der Kunde digital nimmt, durch verschiedene Touchpoints hinweg. Das heißt sozusagen Touchpoints sind dann Social-Media-Plattformen. Ein Touchpoint kann die eigene Website sein. Ein Touchpoint kann natürlich auch ein Offline-Kontakt beispielsweise zu einem Kundenberater sein und so weiter. Und diesen Weg, den der Kunde nimmt, um in dem Sales-Funnel immer tiefer zu rutschen und Richtung Hot Lead zu werden, diesen Weg beschreibt man als Customer Journey. Und da ist es natürlich wichtig, um den Kunden auf seiner, übersetzt, Kundenreise nicht zu verlieren, dass man da halt keine User Pains, also irgendwelche Hürden einbaut, dass zum Beispiel eine schlechte Usability gibt, wenn man eine App benutzt, ne? Oder lange Wartezeiten oder Ladezeiten bei einer Website oder einfach auch, dass der Kunde Inhalte nicht findet, die irgendwo angeteasert wurden und deswegen abspringt, ne? Also es gibt so viele Hürden, die entstehen können und die muss man natürlich so klein wie möglich halten, damit der Kunde einfach im Funnel auch wirklich den Weg nimmt, dass man ihn am Ende als Lead akquirieren kann oder generieren kann.
Ja, perfekt. Super Erklärung, danke dir. Du hast eben vielleicht zu deiner Ausführung davor auch gesagt, also weg von Produktfokus hin zu Kundenfokus, da bin ich sofort einer Meinung. Ne? Der Kunde steht im Vordergrund, die Produkte kommen, sagen wir erstmal, sind zweitrangig, die ergeben sich dann. Aber was empfiehlst du denn, um, ich sag jetzt mal, kundenzentrierte Strategien erfolgreich umzusetzen? Was würdest du da machen?
Also ich würde sagen, dass es zwei Haupthandlungsfelder gibt, um die eigentlich keine Bank in ihrer digitalen Strategie herumkommt. Das ist einmal die Automatisierung der Customer Journey. Wir haben ja eben schon erläutert, was die Customer Journey ist und mit wie vielen Touchpoints die zusammenhängt und auch, dass die Zielgruppe 24/7 wirklich Resonanz, Support und so weiter. Ne? Das geht natürlich nur über eine Automatisierung. Und zum anderen das Thema datengetriebene Vorgehensweise. Denn diese anspruchsvolle Zielgruppe kann nicht durch manuelles Customer Journey Management glücklich gemacht werden. Mhm. Ne? Und dafür braucht man natürlich auch eine entsprechende Datengrundlage. Und ja, Marketing Automation Software bietet zum Beispiel die Automatisierung von Prozessen, beispielsweise zur Lead-Generierung. Man kann verschiedenste Use Cases wie Kreditantragsprozesse, Abbruchmanagement, Kundenrisikocheck oder Serviceprozesse als sogenannte Story erstellen. Und die Software bietet unter anderem auch eine riesige Bibliothek an genau diesen Touchpoints an, sowie auch Logiken und Datensteps, sodass eigentlich der Prozessgestaltung kaum Grenzen gesetzt sind. Sobald dann eine Story live ist, erkennt diese automatisch den User und leitet ihn entsprechend dem Zielbild. Dieses Zielbild wird natürlich vorab in der Digital Strategy definiert. Entweder existiert das schon beim Kunden oder man erarbeitet das vorab gemeinsam, bevor es überhaupt zu einer Implementierung von solchen Softwarelösungen kommt. Genau, und eventuelle User Pains können dann in Echtzeit identifiziert und korrigiert werden. Außerdem kann man den Erfolg anhand der Analytics-Zahlen bis hin zur kleinsten benutzerspezifischen Conversion tracken. Finde ich immer ein ganz spannendes Thema, weil das geht wirklich, wenn man das alles einrichtet, bis hin zum Klick auf einen spezifischen Button oder ein bestimmtes Kontaktformular, um am Ende alles nachvollziehen zu können und den Weg des Users nachzuvollziehen und so auch natürlich diese User Pains zu identifizieren und aus dem Weg zu schaffen. Und das Ganze bringt natürlich enorme Vorteile wie Zeitersparnis und mehr Return on Investment mit sich. Und weißt du was, man braucht nicht mal Entwickler-Skills, um das Ganze umsetzen zu können.
Ja, das ist klasse. Wir haben ja selber auch, kriegen ja auch ein bisschen mit dabei bei dem Projekt, ein neues CRM-System. Und ich habe mir auch das erste Mal angeschaut, wie man sich solche Prozesse automatisieren kann. Das ist total interessant, wie man sowas macht. Auch ohne Entwickler-Skills, wie du gerade gesagt hast, also ich finde ich hochgradig interessant. Und eine Sache muss ich zugeben, jetzt so ganz spontan, bei Marketing Automation denke ich eigentlich immer daran, dass jemand auf die Webseite kommt, also ein Interessent bei uns auf die Seite, lädt sich was herunter und dass dann im Hintergrund irgendwas automatisiert wird, irgendwas gemacht wird, verarbeitet wird. Das war für mich immer Marketing Automation. Ich entnehme mal aus dem, was du gerade gebracht hast, auch mit den ganzen anderen Prozessen und so weiter, dass da mehr dahinter steckt. Oder irre ich mich jetzt?
Genau, also das sehen jetzt deine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber du hast mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht. Nee,
okay. Mist, was habe ich gesagt?
Weil genau diese Vermutung, die du hast, die haben wirklich viele Kunden.
Okay.
Somit würde ich sagen, sehr gutes Thema, Savasch. Lass uns doch gerne mal mit diesem Irrglauben aufräumen. Denn Marketing Automation Software, klar, automatisiert auch Marketingkampagnen. Und man kann die darüber dann sozusagen ausspielen und so weiter. Aber das ist natürlich nur ein minimaler Anteil von den diversen Möglichkeiten, die man mit so einer Software hat. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, was für ein Potenzial man als Kunde hat, wenn man mit so einer Software arbeitet. Und ja, aus diesem Grund finde ich auch irgendwie den Namen Marketing Automation wirklich etwas irreführend, muss ich gestehen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was alles möglich ist. Man kann in der Software ganze Apps oder Portale bauen beispielsweise, eine Anwendung, über die der Kunde seinen Sparplan organisieren kann oder seine Karte als verloren melden. So Sachen sind möglich. Außerdem kann man komplett interne Prozesse automatisieren und optimieren. Also beispielsweise die Einreichung einer Idee beim Innovationsmanagement. Das haben wir jetzt zum Beispiel intern bei uns umgesetzt, weil wir arbeiten auch mit der Software. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich auch diverse andere Use Cases. Man kann beispielsweise das ganze Abbruchmanagement über Marketing Automation abwickeln, inklusive aller zeitlicher Verzögerungen und Logiken, wenn ein Kunde über die Website nicht direkt konvertiert, sodass der Lead am Ende doch noch gewonnen werden kann. Und das Wichtigste ist wirklich, dass man unzählige Stories mit vertriebsunterstützendem Charakter umsetzen kann. Wenn eine Story erstellt ist, dann ist wenig Zeitaufwand zur Pflege dieser Story nötig. Man kann Muster von Stories erstellen, um nach und nach Stories schneller umsetzen zu können. Und hieraus ergibt sich dann auch das Fazit, dass man durch Marketing Automation oder wie ich es gerne nenne, automatisierte Customer Journeys einen effizienteren Ressourceneinsatz hat mit mehr Return on Investment.
Okay, ja super. sind auch gute Beispiele dabei. Ich glaube, das räumt in der Tat diesen Irrglauben auf. Insofern danke dir für die Beispiele. Ich habe gelernt, oder du bist ja auch auf die Handlungsfelder darauf eingegangen, und an einem Aspekt, der ja auch wichtig ist, ist ja unter anderem auch das Thema Daten oder auch die datengetriebene Vorgehensweise. Wie gehe ich das? Das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste, auch gerade im Bereich Digital Marketing. Magst du da vielleicht auch nochmal unseren Zuhörern einen Einblick geben, warum auch hier die Daten so enorm wichtig sind?
Ja. Also um natürlich diesen stark vertriebsunterstützenden Charakter im Marketing konstant leisten zu können, ist es wichtig, wie du schon angesprochen hast, eine entsprechende Datengrundlage zu haben und natürlich diese auch stetig weiter anzureichern. Und in der Digital Marketing Strategy definiert man Metaziele mit dem Kunden und bricht diese dann auf konkrete und messbare Kennzahlen herunter. Und diese Festlegung bildet dann die Grundlage für ein effektives Data-Driven Marketing. Durch eine entsprechende Softwarelösung können die Daten automatisiert über alle Touchpoints, das haben wir ja am Anfang schon ein bisschen angeschnitten, hinweg erhoben werden. Und neben den gängigen Datenquellen wie Google Analytics oder Social Media können natürlich auch weitere Daten aus externen Quellen wie beispielsweise Wetterdaten, SEO-Kriterien oder Wettbewerbsinformationen mit einbezogen werden, was natürlich wirklich Gold wert ist, diese ganzen Daten zu bündeln. Und die werden dann harmonisiert und entsprechend und dann in entsprechenden Dashboards visualisiert. Und das ist auch individuell für jeden Stakeholder möglich, damit er seine relevanten KPIs auf einen Blick hat. Und ja, außerdem gibt es noch weitere spannende Features in so einer Softwarelösung. Denn zum Beispiel mittels künstlicher Intelligenz lassen sich Szenarien für eine weitere Erfolgssteigerung durchspielen. Und auf der Grundlage anonymisierter Wettbewerbsdaten gelingt dann wirklich nochmal ein tiefergehender Einblick in die Marktsituation. Und so kann dann die Strategie wirklich nachhaltig und erfolgreich umgesetzt werden.
Wenn jetzt der ein oder andere Kunde jetzt zuhört und sich denkt, okay, das möchte ich jetzt auch machen oder das brauche ich auch, was müsste man denn wirklich als erstes tun, wenn man diese Themen in Angriff nehmen möchte? Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt nicht mal eben, ich sage jetzt mal, mit ein bisschen Brainstorming getan ist. Also, aber kannst du da mal was mitgeben für unsere Zuhörer? Was liegt an? Was muss getan werden?
Ja, gerne. Also das sind natürlich alles Themen, die vom Reifegrad schon recht weit oben angesiedelt sind und die dann auf auch einer entsprechenden Strategie aufbauen in der Implementierung, um diese Strategie wirklich erfolgreich umzusetzen. Das heißt, als allererstes sollte man natürlich analysieren, in welchem Reifegrad man sich aktuell als Unternehmen bezüglich Digital Marketing befindet. Also Status quo ist da ja wirklich der erste Step, um erstmal zu schauen, wo bin ich und wo möchte ich hin. Und ja, wir machen das mit unseren Kunden meistens in einem gemeinsamen Workshop. Zusätzlich wird dann auch in dem Workshop nochmal das Zielbild genauer definiert und genau diese Lücke festgehalten, vom Status quo dann auch dorthin zu kommen. Und um deinen Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Tipp schon mal mitzugeben, man kann beispielsweise auch bei Google an einem Quiz zum Reifegrad teilnehmen, um eine erste grobe Einschätzung zu erhalten und sich besser einordnen zu können. Das ist natürlich nicht so umfangreich wie ein Workshop, aber sicherlich zum Beispiel auch ein guter Anfang. Genau, deswegen, ich glaube, so Tipps sind immer ganz hilfreich, um auch kleine Steps nach vorne zu machen und auch erstmal da vielleicht selbst intern Überblick zu bekommen. Aber um dann natürlich das Ganze groß aufzurollen, sollte man sich dann doch Expertise ins Haus holen.
Ja, aber das finde ich super, gerade auch für den ersten Aufschlag da mal selber ein bisschen aktiv werden zu können. Dann ist das, denke ich mal, eine gute Vorgehensweise. Aber gerade, weil du gesagt hast, Workshops, vielleicht mal eine Frage an dich. Ja, was sind denn so die Ergebnisse aus den Workshops? Also was können die Kunden eigentlich erwarten, wenn sie jetzt mit dir so einen Workshop machen? Was kommt dabei, ich sag jetzt mal, das wird wahrscheinlich bei jedem Workshop anders sein, aber was kommt da so grob raus und wie geht man eigentlich danach weiter mit den Ergebnissen, die man da schafft?
Also die Ergebnisse aus diesen Workshops sind, wie du schon sagst, wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es schon eine digitale Strategie, auf der man aufbauen kann. Manchmal muss diese noch optimiert werden. Und manchmal muss man wirklich auf einer grünen Wiese starten. Und das muss wirklich individuell geschaut werden mit dem Kunden. Insgesamt kommt nach der Analyse des digitalen Reifegrades und der Definition des Zielbildes der nächste Step, die digitale Strategie. Und hierzu habe ich dir ja schon die zwei wichtigsten Handlungsfelder Automatisierung der Customer Journey und das Thema Data-Driven Marketing so ein bisschen angeschnitten und erläutert, warum auch wirklich der Fokus auf Kundenzentrierung in der Strategie so essentiell ist. Und ja, danach geht es dann natürlich an eine entsprechende Roadmap, um das Zielbild anhand der definierten Strategie umzusetzen. Und hieraus können die unterschiedlichsten Maßnahmen und Konzepte entstehen, welche dafür nötig sind.
Das ist wirklich sehr spannend, zumal ich glaube, man hat nochmal mit so einem Workshop die perfekte Möglichkeit, so einen Spiegel auch vorzuhalten, ne, und zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich. Fall. Und wenn man da nochmal eine neutrale Sicht, eine Sicht von außen hat, das hilft total. Weil manchmal denkt man ist schon sehr gut und dann ist man es doch nicht. Oder man ist doch viel weiter, aber denkt, mein Gott, da geht noch mehr. Insofern klingt das doch sehr spannend. Lisa, magst du mal vielleicht auch ein konkretes Beispiel nennen? Ich weiß, das ist eine Quatschfrage, aber ich stell sie mal trotzdem.
Erzähl.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin eine kleinere Bank, mittelgroße Bank, eine Regionalbank. Also ich bin jetzt kein Global Player. Was muss ich dann bitte tun oder was kann ich machen, um meine Bekanntheit steigern zu lassen? Muss ich mir beim Champions League Finale mit dem T-Shirt übers Feld laufen, wo der Name meiner Bank draufsteht, damit ich bekannter werde? Oder gibt's da auch vielleicht noch professionellere Vorgehensweisen? Was hast du da für Tipps für mich?
Auf jeden Fall schon mal schön, dass du auch ein sehr kreativer Mensch
zu sein scheinst. Schlechte Werbung ist auch Werbung, habe ich gelernt.
Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, dass man natürlich auch als regionale Bank verschiedene Möglichkeiten hat, seine Unternehmenswahrnehmung und Bekanntheit zu steigern, um mehr Leads zu generieren oder auch seine Zielgruppe zu vergrößern. Eine Möglichkeit, die mir jetzt so spontan einfällt, ist beispielsweise ein Corporate Influencer-Konzept beziehungsweise ein Employee Advocacy Program. Das wird immer überall so ein bisschen unterschiedlich tituliert. Deswegen schmeiße ich gern beides in den Raum, weil dann vielleicht der ein oder andere schon mal mit dem Begriff was anfangen kann. Ziele, die hiermit erfolgreich erreicht werden können, sind oft aus den Bereichen Employer Branding, Recruiting, Personal Branding oder Empfehlungsmarketing. Und letztendlich hilft dieses Konzept dabei, digitale Social-Media-Plattformen für die Erreichung des Zielbildes durch ausgesuchte Markenbotschafter des Unternehmens zu nutzen. Und du wirst es dir sicherlich schon denken können, nachdem ich hier so viel von Softwarelösungen gesprochen habe. Auch hierfür gibt es natürlich eine entsprechende Softwarelösung beziehungsweise unterschiedliche Softwarelösungen, mit denen man arbeiten kann. Sowas muss man auch echt immer beim Kunden dann individuell schauen, welche Softwarelösung für ihn in Frage kommt, je nach Topic. Und ja, diese technischen Lösungen helfen zum einen, den Workflow zu organisieren, den Erfolg zu messen und natürlich spielt auch das Thema Content Recycling und Ghostwriting eine enorme Rolle, wodurch Ressourcen dann wieder effizient eingesetzt werden können.
Alles klar. Ich glaube, jede Bank muss da auch nochmal für sich selber schauen, was er von diesen Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, vielleicht schon bereits umsetzt. Ich gebe zu, viele von den Sachen sind auch für mich neu. Einige Sachen haben wir ja in der PPI auch schon gestartet. Da bist du auch federführend mit dabei. Da sieht man auch deine Handschrift. Und ich glaube, das muss man in der Tat mal schauen, auch gerade als Bank. Nicht jede Bank kann das Gleiche machen wie eine andere. Ja? Das heißt, jeder hat so eine individuelle Vorgehensweise wahrscheinlich, um die Bekanntheit zu steigern. Bei dem einen funktioniert das ein bisschen besser als bei dem anderen vielleicht. Aber so ein Grundhandwerkszeug, das musst du immer umsetzen und dazu zählen wahrscheinlich auch genau diese Dinge, die du eben gerade aufgeführt hast. Vielleicht mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, Lisa, was sind denn so die klassischen Themen, mit denen die Kunden so auf dich zukommen? Also sind das solche Quatschfragen wie neulich von mir eben oder aber nee, was sind das so für Dinge? Wo drückt den Kunden so meistens der Schuh? Hast du da mal ein paar Beispiele?
Ja, wirklich spannendes Thema. Also ehrlich gesagt ist das sehr individuell, aber natürlich ist das Hauptthema oft eine bessere Performance. Aber ganz ehrlich, Savas, was bedeutet das? Mehr Leads, eine gesteigerte Kundenzufriedenheit, mehr Umsatz, sich als Arbeitgebermarke im Recruiting erfolgreich zu platzieren. Performance ist dann wirklich doch sehr allgemein gehalten. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Da setzen wir dann auch gerne gemeinsam mit dem Kunden an, um genau das herauszuarbeiten, was dann wirklich dahinter steht und was dann das Zielbild ist und das entsprechend in Angriff zu nehmen. Wir haben aber natürlich auch Kunden, die eine sehr genaue Vorstellung von dem haben, was sie möchten. Vor kurzem hatten wir ein Projekt, bei dem es ausschließlich um End-to-End-Tracking ging und die Einrichtung von Events und Conversions in Google Analytics, um weitere Kennzahlen außerhalb der standardisierten zu erhalten. Zudem auch die Einbindung von weiteren Tools und Datengrundlagen aus dem Marketingbereich des Kunden. Und die entsprechenden Daten haben wir dann über das Google Data Studio visualisiert, sodass der Kunde nun ein aussagekräftiges Monitoring seiner Ziele machen kann. Außerdem haben wir auch viele Pilotprojekte im Bereich Marketing Automation Software, welche aufgrund der guten Erfolge und der erreichten Ziele bisher immer nach dem Abschluss der Pilotphase in die Implementierung der Software übergegangen sind, was natürlich auch immer ein schönes Kompliment an uns ist, dadurch, dass wir uns eigentlich ja fast ausschließlich immer in sehr, sehr langen Projekten befinden, die dann auch immer nochmal von den Phasen weitergehen mit dem Kunden, weil es natürlich auch immer was zu tun gibt. Und ja, auch das Thema Data-Driven Marketing inklusive einer entsprechenden Softwarelösung spielt bei immer mehr Kunden auch eine große Rolle.
Ja, sehr interessant. Ja, das hat mich in der Tat mal interessiert, womit andere Häuser sich dann beschäftigen. Aber auch das ist wahrscheinlich, wie du sagst, sehr, sehr individuell. Aber das ist ja das Gute, dass am Ende man entweder wirklich eine bessere Performance will, mehr Umsatz möchte, etc., etc. Und ich gebe zu, jetzt vielleicht auch für mich so ein Abschlussfazit, wenn ich jetzt auf unsere gemeinsame Zeit mal schaue. Das Thema Marketing Automation oder auch der digitale Kanal war für uns im Vertrieb ja auch lange Zeit kein Thema. Also so ganz konkret LinkedIn oder Xing war für mich einfach nur eine Plattform, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Also digitale Visitenkarte, wenn man so will. Naja, und durch Corona, das hatten wir in den Folgen davor auch schon häufiger gehabt, das Thema, dass man natürlich mit den Kunden nicht so richtig in Kontakt getreten ist oder konnte. Und jetzt die digitalen Kanäle und digitales Marketing dadurch, ja auch aus meiner Sicht, und ich denke, du kannst das wahrscheinlich bestätigen, dass das immer stärker in den Vordergrund rückt.
Auf jeden Fall.
Vorher war das schon wichtig, aber manchmal sind das so die Ereignisse, die passieren müssen, damit es nochmal einen richtigen Ruck gibt. Und insofern bin ich da ganz happy, dass du an Bord bist, Lisa, und dass du dich diesem Thema widmest und unsere Kunden auch berätst, weil das Thema enorm wichtig ist. Und nochmal abschließend, weil es gibt so viele Banken am Markt. Warum sollte ich mich für eine Bank A, B oder C entscheiden? Mhm. Und da musst du dich als Bank nach außen hin, das Gleiche trifft natürlich auch auf viele Beratungshäuser zu, musst du dich
gut positionieren.
Ja. Was hast du? Was ist so ein Mehrwert? Und darum geht es, das auch zu zeigen und diesen Service über ganz coole Features dann auch bereitzustellen. Also insofern hat der Kampf um die Kunden begonnen. Und insofern danke ich dir für den Einblick, Lisa.
Ja, vielen Dank dir. Also war wirklich sehr, sehr schön mit dir und eine tolle Premiere für mich in meinem ersten Podcast.
Das freut mich.
Und ich würde mich auf jeden Fall auch über eine Vernetzung mit deinen Zuhörern und Zuhörerinnen auf LinkedIn freuen. Und gerne können wir uns da auch nochmal zum Thema Digital Marketing austauschen. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, dass wir das Thema auch in einem anderen Podcast nochmal ein bisschen tiefer legen können. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Sehr gerne, Lisa. Vielen Dank auch für das Interview. Das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören, und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.